Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wie weit kann und soll Israel-Kritik in der Kunst gehen? In den letzten Tagen hat die Stadt Bochum entschieden, dass sie einen Preis nicht vergeben will. Eigentlich wollte die Stadt Bochum den Peter-Weiß-Preis in diesem Jahr vergeben an die deutsch-britische Autorin Sharon Dadua Otoo. Dann wurde der Preis aber zurückgezogen, weil Sharon Dadua Otoo vor 8 Jahren in einer Petition die BDS-Bewegung unterstützt hat mit ihrer Unterschrift. Also BDS, die Bewegung, die zum Boykott gegen Israel aufruft. Otoo hat jetzt Stellung bezogen zu diesem Vorwurf, hat einen Brief geschrieben an die Stadt Bochum und sie schreibt, dass sie die Unterschrift von damals bedauert, dass sie die Petition heute nicht mehr unterzeichnen würde. Sie unterstreicht auch ihre Empathie für die Opfer der Hamas-Angriffe und sie sagt, jetzt ist eigentlich eine Zeit, um Dialog und Gespräch zu suchen und um innezuhalten. Also sie distanziert sich, nachdem ihre Unterschrift öffentlich gemacht worden ist. Und über diesen ganzen Fall spreche ich jetzt mit dem Mann, der diese Unterschrift ausfindig gemacht hat und der dafür auch Kritik bekommen hat. Stefan Laurin vom Blog Ruhrbarone. Hallo Herr Laurin.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Vielleicht können Sie uns erstmal sagen, wie Ihre Arbeit gerade aussieht. Also wie sind Sie auf diese Unterschrift von Sharon Dadua Otoo gestoßen von vor 8 Jahren? Durchforsten Sie gerade Accounts und Unterschriftenlisten systematisch?
Nee, es ist nicht so, dass wir das hier bei dem Blog, bei den Ruhrbaronen die ganze Zeit machen. Wir machen das immer mal wieder. Wir machen das auch nicht nur bei Preisträgern. Wir gucken einfach auch, was wir einfach so mitbekommen, was wir an Informationen zugespielt bekommen, was wir lesen. Also zum Beispiel, als der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen die Massaker in Israel Ausschreitung nannte, haben wir auch darüber berichtet.
Mhm. Wobei man bei Otoo wahrscheinlich, also da gibt es ja, wenn ich richtig weiß, gar nicht irgendwelche andere Anhaltspunkte. Das muss man wahrscheinlich schon gezielt recherchiert haben.
Das ist 2 Minuten googeln. Das ist genau das Gleiche, was bei der Documenta passiert ist.
Und würden Sie sagen, Ihr Ziel ist jetzt erreicht? Also Otoo hat sich distanziert von ihrer Unterschrift damals. Sie selbst sagt, sie bedauert es, sie möchte den Preis nicht annehmen. War das Ziel, was Sie erreichen wollten?
Naja, wir haben erstmal, wenn wir berichten, kein Ziel, was darüber hinausgeht, über das zu berichten, was wir rausbekommen haben. Trotzdem finde ich das, was Frau Otoo jetzt gemacht hat, einen sehr, sehr guten Weg, zu dem, glaube ich, auch viel Mut gehört. Und eigentlich das Beste, die bestdenkbare Reaktion, die es gibt, weil sie auch anderen, die zum Beispiel gegen Weltoffenheit unterschrieben haben, einfach auch einen Weg zeigt, dass man da einfach ganz unproblematisch auch wieder seine Unterschrift zurückziehen kann.
Und sie hat dafür auch viel Lob bekommen und das kann man ja durchaus gutheißen, ne? Dass hier irgendwie Reflexion stattgefunden hat, dass Otoo Klarstellung bezieht und gleichzeitig gibt es aber auch Künstlerinnen und Künstler, die jetzt gerade von dem Klima der Angst sprechen. Susan Neiman zum Beispiel hat von der Hexenjagd gesprochen. Gestern hatten wir hier den Kulturjournalist Hanno Hauenstein im Programm, der von McCarthyism gesprochen hat, auch in Bezug gerade auf die Arbeit von eben solchen Blogs, die gerade Social Media Accounts durchforsten, nach Künstlerinnen, Künstlern mit BDS-Bezug oder so. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht, weil es, also beide Vorwürfe, nicht weder Hexenjagd noch McCarthyismus. Es geht bei all diesen Dingen, die da angesprochen sind, und wir haben uns ja auch schon vor 5 Jahren mit der Ruhrtriennale beschäftigt, darum, für was der Staat sein Geld ausgibt. Und das hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, was Leute im künstlerischen Bereich machen, wo sie auftreten oder was sie sagen, sondern es geht einfach immer nur die Frage darum, wird das mit dem Geld der Steuerzahler finanziert? Da die Stadt Bochum zum Beispiel sich genau wie das Land NRW und auch der Bund gegen BDS geäußert hat, geht es einfach nur darum zu gucken, ob die Dinge, die die Politik beschlossen hat, auch umgesetzt werden.
Das heißt, sie gucken dann im Namen der Politik sozusagen statt, also sie trauen der Stadt Bochum nicht zu, da eine Entscheidung zu treffen und es gut zu recherchieren, sondern Sie wollen die Stadt Bochum dann dabei unterstützen?
Wir wollen nicht die Stadt Bochum unterstützen, aber eine Aufgabe der Presse ist ja letztendlich schon ein wenig Kontrolle und im Prinzip sind wir ja die Vertreter der Bürger und der Steuerzahler. Das heißt, deswegen haben wir auch gewisse Privilegien, was Auskunftsrechte und sowas betrifft. Und das heißt, dass man da einfach guckt, ob der Staat mit dem Geld der Bürger, und eigenes hat er ja nicht, so umgeht, wie er das irgendwann mal versprochen hat.
Otoo bedauert, dass sie damals unterschrieben hat und distanziert sich davon. Und sie schreibt in einem Brief, den sie dann an die Stadt Bochum geschrieben hat, aber auch, dass sie findet, jetzt ist eine Zeit fürs Innehalten, fürs Dialog suchen, fürs Gespräch suchen. Und das klingt ja erstmal auch sehr nachvollziehbar, wenn man das so liest. Ja.
Wie ist das denn, also wenn man dann Ihre Arbeit sieht oder Ihren Artikel sieht, den Sie da geschrieben haben, in dem Sie öffentlich machen, dass O2 eben diese Unterschrift gesetzt hat vor 8 Jahren, der überschrieben ist mit der Peter-Weiß-Preis geht an BDS, nicht an O2, sondern an BDS, wo Sie O2 gleichsetzen mit BDS, weil sie einmal vor 8 Jahren eine Unterschrift gesetzt hat. Ist es nicht auch, also ist nicht das Gegenteil ein bisschen von diesem Dialog suchen, empathisch sein, eben nicht mit Frau O2 ins Gespräch zu gehen oder so, sondern zu sagen, Frau O2 ist BDS?
Also erstmal ist es nicht die Aufgabe von Medien, empathisch zu sein und unbedingt Dialoge zu suchen, sondern die Aufgabe von Medien ist es zu berichten. Das sind 2 verschiedene Dinge. Über die Überschrift kann man streiten.
Genau, aber das ist auch nicht unbedingt berichten, ne? Also man könnte ja sagen, das ist ganz schön reißerisch berichtet zu sagen, sie sei BDS.
Ja klar, es ist reißerisch berichtet, aber es gibt
das ist
viele
ja falsch,
Medien, die es gibt viele Medien, die bei den Überschriften auch gerne schon mal ordentlich zulangen und das machen wir auch regelmäßig.
Okay, und dass das vielleicht zu einem Klima von Angst, Verhärtung der Fronten oder sowas führt, das sehen Sie dann gar nicht, das nehmen Sie dann einfach in Kauf.
Ich sehe schon ein Klima der Angst, aber ich sehe das vor allem bei den Juden in Deutschland, die ich kenne.
Ja.
Die Angst haben zum Beispiel, dass man überhaupt noch mitbekommt, dass sie Juden sind, die zum Teil ihre Namen nicht mehr an den Klingelschildern haben, die Angst haben, wenn sie einen israelischen Hintergrund haben, Hebräisch zu sprechen in der Öffentlichkeit, die bei Veranstaltungen, wo bei allen Veranstaltungen, die in den Gemeinden passieren, die ohnehin schon hohen Sicherheitsmaßnahmen noch deutlich gesteigert wurden, da sehe ich eigentlich das Klima der Angst. Ja. Ich sehe es nicht das Klima der Angst, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer GG Weltoffenheit damals unterschrieben hat und für den weiteren Dialog mit dem antisemitischen BDS war, dass einer von den Leuten, die ja allesamt hohe Kulturmanager-Funktionen hatten, dass einer von denen auch nur im entferntesten Opfer ist. Die werden alle weiterhin gut bezahlt.
Ganz klar, diese Angst ist eine ganz große Angst und die muss man auch unbedingt deutlich machen. Und gleichzeitig gibt es eben viele Künstlerinnen und Künstler, die sagen, sie haben Angst, sich jetzt zum Beispiel solidarisch mit den Menschen in Gaza zu äußern. Können Sie das nachvollziehen?
Nee, eigentlich nicht. Der einzige Punkt, wo es, glaube ich, im Moment problematisch ist, ist, dass die Politik anfängt, sich zu überlegen, wen sie finanziert. Wenn jemand Künstler ist, heißt das noch lange nicht, dass er in irgendeiner Form vom Staat abhängig ist oder abhängig sein muss. Es gibt jede Menge Künstler, die das nicht sind, die einfach dadurch davon leben, dass sie ihre Musik verkaufen oder ihre Bücher oder auftreten. Es geht nur um den Bereich, der staatlich finanziert ist dabei. Und bei allem anderen gilt das Gleiche wie immer in der Demokratie. Wenn ich eine Position habe, muss ich mit Widerspruch rechnen.
Haben Sie denn vielleicht auch von anderen Künstlerinnen oder Künstlern solche Unterschriften oder Stellungnahmen gefunden und veröffentlicht und dann vielleicht Reaktionen gesehen, die Sie nicht so gut heißen, wie jetzt bei Frau O2?
Also ich habe vor ein paar Wochen alle angeschrieben, die damals dieses GG Weltoffenheit unterzeichnet haben und gefragt haben, ob die ihre Unterschrift nach dem 7. Oktober, nach den Massakern in Israel zurückziehen. Und bis auf 2 hat das niemand getan. Und ich habe lange Erklärungen bekommen, bis hin zu Begründungen, dass das ja Antisemitismus fördern würde und wie wichtig jetzt Dialog ist. Ich weiß nicht, warum Dialog mit Leuten, die Israel vernichten wollen, unbedingt nach dem 7. Oktober so ungeheuer wichtig ist.
Haben Sie Frau O2 auch so einen Brief geschrieben vorher und Sie gefragt, ob Sie...
Nein, das war eine andere Geschichte. Also ich hatte schon mal die Leute aus Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr gefragt und habe das jetzt gemacht und das war jetzt einfach nur ein Bericht.
Der Autor Stefan Laurin vom Blog Ruhrbarone über seine Arbeit und über die Stellungnahme der deutsch-britischen Autorin Sharon Dadur O2, die sich jetzt eben von ihrer Unterschrift unter einer BDS-Petition distanziert hat. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Laurin.
Ich bedanke mich.
Das Tate Britain gehört zu den renommiertesten Museen in Großbritannien, will für die gesamte britische Kunstwelt stehen, aber wenn man da mal zählt, wie viele Kunstwerke in der Sammlung von Frauen sind, von vor 1900, dann sind es gerade mal 5%. Da sollten mehr Werke von Frauen zu sehen sein, findet das Museum und hat deshalb in den letzten Jahren vermehrt Kunst von Frauen gekauft und zeigt jetzt auch eine entsprechende neue Ausstellung dazu. Die heißt Women in Revolt, zeigt feministische britische Kunst von den 1970ern bis in die 1990er. Und die Kulturjournalistin Nathalie Klinger, die hat sich diese Ausstellung für uns angeschaut. Frau Klinger, was haben Sie denn in dieser Ausstellung gesehen? Was ist Ihnen hängen geblieben?
Mir ist vor allem hängen geblieben, dass Frauen Grund zum Schreien hatten und auch leider immer noch haben. Man hört schon, wenn man reinkommt in die Ausstellung, die Post-Punk-Sängerin Gina Birch schreien. Die Super 8 Aufnahme, 3 Minuten lang etwa, läuft auf großer Leinwand da Dauerschleife und das Standbild ist auch auf dem Poster der Ausstellung.
Ja, sowas bleibt auf jeden Fall hängen, so ein schreiender Mund, und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser laute Schrei Ihnen da hängen bleibt. Erzählt die Ausstellung was darüber, aus welchen Gründen die Frauen damals so laut geschrien haben?
Die Schau geht in den 1970ern los und da war die Lage für britische Frauen schon gesetzlich wirklich schlimm. Gleichberechtigung gab es de facto nicht. Männer hatten sogar das Recht, Sex mit ihren Frauen zu haben, egal ob mit oder ohne ihre Zustimmung. Da regt sich dann natürlich Unmut, ja, weil wir sehen dann den Anfang der zweiten Welle des Feminismus als Resultat von diesem Unmut. Und ein Poster für eine Demo für Frauenrechte zeigt uns eine Frau, die auch wieder schreit, sie fordert gleiche Bezahlung, Bildung, Jobchancen. Die Frauen wollten auch kostenlose Kitas, die 24 Stunden offen sind.
Da merkt man auf jeden Fall, was für eine andere Zeit das gewesen ist, obwohl das ja vielleicht noch gar nicht so lange her ist eigentlich. Aber es klingt auch ein bisschen wie so eine DIY-Kunstausstellung. Also dieses Demo-Poster, Super 8-Aufnahmen, ist das viel DIY?
Auf jeden Fall. Es gibt zwar auch vereinzelte Gemälde, aber mit dieser Doppelbelastung von bezahlter Arbeit und unbezahlter Arbeit, also Hausarbeit, Kinderbetreuung und so weiter, da waren viele der Künstlerinnen einfach darauf angewiesen, die Materialien zu nutzen, die ihnen zu Hause zur Verfügung standen. Die haben dann zum Beispiel riesige Frauenfiguren gehäkelt oder einfach einen Zettel und einen Stift in die Hand genommen. Zum Beispiel ist da ein Brettspiel ausgestellt. Das ist auch einfach ein Blatt Papier. Das heißt Womanopoly, also wie Monopoly. Nur Womanopoly, genau. Stella Dazzi hat es gezeichnet. Sie hat auch ein Kollektiv für Frauen mit afrikanischer und asiatischer Abstammung gegründet. Und wer das Spiel als Mann spielt, hat einige Vorteile. Der muss zum Beispiel nur eine 6 würfeln, um losgehen zu können. Frauen dagegen müssen 2 6 würfeln. Und auf den Feldern, auf denen die Spieler dann landen, steht zum Beispiel für einen Mann: Du hast einen hohen IQ, rücke 2 Felder vor. Und für eine Frau: Du auch. Wie peinlich. Setze eine Runde aus dafür, dass du diskutieren wolltest.
Okay, also ziemlich bissiger Humor. Vielleicht ist das dieser typische britische Humor, den man immer wieder so da anbringt. Ist das so? Also ist da viel schwarzer Humor zu finden in der Ausstellung?
Ich finde, der kommt auf jeden Fall durch, aber auch nicht nur da, in dem Monopoly-Spiel, aber auch in den Fotomontagen von der Künstlerin Linda ist der mir aufgefallen. Die hat als Hintergrund, nimmt sie oft den häuslichen Raum, also zum Beispiel eine Küche, und dann steckt da ein Frauenkörper im Kochtopf. Der Kopf ist dann ein Mixer mit aufgeklebten Augen und Mund. Die Figuren sehen ziemlich lustig aus mit diesen surrealen Körperteilen und viel zu großen Mündern. Aber es steckt natürlich auch was Ernstes dahinter. Da ist wieder die unsichtbare Hausarbeit das Schlagwort, die Frauen jeden Tag leisten und also damals geleistet haben und auch immer noch leisten.
Ja, Mental Load ist da ja oft das Stichwort, ne, was da genannt wird. Und wenn ich das richtig sehe, dann wird es hier so bildlich aufgegriffen, wenn dann plötzlich irgend so ein Haushaltsgerät statt einem Kopf zu sehen ist.
Das trifft's genau. Auf einer anderen Collage steht eine Frau in Nachtwäsche im Schlafzimmer und ihr Kopf ist dieser völlig überdimensionale Handstaubsauger. Das ist dann wirklich die buchstäbliche Last.
Es gibt wahrscheinlich so einige Parallelen zwischen Großbritannien und Deutschland in diesem Punkt, aber es gibt auch Unterschiede. Also Großbritannien war ja damals zum Beispiel schon ziemlich diverser, ne? Wegen der britischen Kolonialgeschichte. Spiegelt sich das in der Ausstellung auch wieder? Gibt es viele nicht weiße Perspektiven?
Die sind dort auf jeden Fall zu sehen. Die Ausstellung widmet Women of Color eigene Räume sogar. Der Black British Arts Bewegung zum Beispiel, aber auch Frauen südasiatischer Abstammung, die sind beide ziemlich weit verbreitet, die Bevölkerungsgruppen hier in der britischen Gesellschaft. Und da geht es dann wirklich schon in Richtung Intersektionalität. Also das ist ja eines der Themen in der dritten Welle des Feminismus. Die Tatsache, dass ein Mensch auf wegen verschiedener Eigenschaften benachteiligt wird. Hautfarbe, Geschlecht und Sexualität zum Beispiel. Mir ist da besonders ein Porträt von Marlene Smith in Erinnerung geblieben. Es zeigt ihre Mutter, sie öffnet die Tür, wirklich nur Augenblicke, bevor sie bei einer Razzia von einer Polizei angeschossen und gelähmt wird. Darüber steht dann in schwarzen Buchstaben: Meine Mutter öffnet die Tür um 7 Uhr morgens. Sie ist nicht kugelsicher. Also das trifft einen wirklich. Das ist ein ziemlich bewegendes Porträt. Der Vorfall löste die Aufstände in Brixton von 1985 aus. da haben dann Schwarze vor allem ihre Wut auf diese Polizeigewalt und Rassismus ausgedrückt, indem sie randalierten.
Das ist vielleicht ein Beispiel dafür, wo man merkt, dass feministische Geschichte jetzt nicht unbedingt so eine partikular besondere Geschichte ist, die man nur sieht, wenn man da jetzt so den Fokus drauf richtet, sondern dass es natürlich einfach ganz breite gesellschaftliche Geschichte ist, oder?
Ja, absolut. Das sieht man auch bei der Revolte gegen Margaret Thatcher zum Beispiel. Sie war ja die erste weibliche britische Premierministerin, aber eben eine, die es Frauen und queeren Leuten mit ihrer Politik eher schwerer gemacht hat. Wegen ihr durfte zum Beispiel im öffentlichen Raum nur noch negativ über Homosexualität berichtet werden, also zum Beispiel auch in der Schule. Und die Demos gegen diese Gesetzeserweiterung, Section 28 hieß die damals, die sind auch auf den Fotos da festgehalten.
Section 28 ist inzwischen Geschichte, aber andere Themen, habe ich jetzt das Gefühl, von damals, die klingen heute eigentlich immer noch ziemlich aktuell. Also diese gleiche Bezahlung, Kinderbetreuung, das ist in Deutschland auf jeden Fall immer noch aktuell, würde ich sagen. In Großbritannien auch, oder?
Ja, leider muss ich sagen, als Frau und Mutter einer Tochter, es bricht mir ein bisschen das Herz, dass wir da in vielerlei Hinsicht noch so weit weg sind von dem, was sich unsere Vorkämpferinnen damals in den 70ern erträumt haben. Ende der 70er, das lernen wir von einem Poster dort, von einer Infografik von einem sozialistischen Kollektiv, Hackney Flashers nannten die sich. Da haben Männer im Schnitt noch 40% mehr verdient als Frauen. Heute ist der Unterschied zwar kleiner, aber es sind immer noch mehr als 10%. Und von kostenloser Tag- und Nacht-Kinderbetreuung, da könnten wir wirklich kaum weiter weg sein, denn Kitas sind nur in der Schweiz und Neuseeland teurer als in Großbritannien. Also wenn man es jetzt als Anteil vom Gehalt rechnet.
Die Ausstellung Women in Revolt, die ist zu sehen in London im Tate Britain noch bis zum 7. April. Und für uns vor Ort war die Kulturjournalistin Nathalie Klinger. Vielen herzlichen Dank, Frau Klinger.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Ben Ebeling.
Der Sänger der anglo-irischen Punkband The Pogues, Shane McGaughan, ist tot. Der Musiker, der vor allem für den Weihnachtshit Fairy Tale of New York bekannt ist, sei nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben, teilte seine Ehefrau Victoria Mary Clark bei Instagram mit. McGaughan wurde in der südostenglischen Grafschaft Kent geboren, besann sich bei seiner Musik aber auf seine irischen Wurzeln. Er schrieb häufig über irische Kultur und irischen Nationalismus. Die Pogues brachten irische Musik und Punk zusammen. Schon als Kind begann McGaughan, Alkohol zu trinken und litt später unter den Folgen starken Alkohol- und Drogenmissbrauchs. Das Verfahren gegen den früheren Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, wegen einer Hundekotattacke ist gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Goecke habe einen mittleren vierstelligen Betrag an einen gemeinnützigen Verein zahlen müssen, der sich mit Konfliktschlichtung beschäftige, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Goecke hatte im Foyer der Oper der niedersächsischen Landeshauptstadt eine Autorin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer, Zitat, schlimme persönliche Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater Hannover trennte sich in der Woche nach dem Angriff von dem Choreografen. Die Schriftstellerin Martida aus Myanmar ist neue Writers in Exile-Stipendiatin des PEN-Zentrums Deutschland. Tida setzte sich in ihren Büchern mit der politischen Lage in Myanmar auseinander, teilte das PEN-Zentrum in Darmstadt mit. Myanmar gelte als eines der repressivsten Länder der Welt. Die Autorin saß dort lange im Gefängnis, zuletzt lebte sie in den USA. Das Writers in Exile-Programm ist ein Stipendienprogramm für verfolgte Autorinnen und Autoren. Finanziert wird es von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Dabei stellt das Deutsche PEN-Zentrum Verfolgten eine möblierte Wohnung und ein monatliches Stipendium zur Verfügung. Der Musiker Elton John hat vor Abgeordneten und Aktivisten im britischen Parlament über seinen Einsatz gegen HIV gesprochen. Mit der Einladung sollte er für sein gesellschaftliches Engagement geehrt werden. Zuvor hatte Premierminister Sunak die Stiftung des Künstlers gewürdigt. Die Elton John AIDS Foundation habe das Bewusstsein für das Thema geschärft, die Stigmatisierung verringert und Leben gerettet, sagte Sunak. Der Künstler sei eine starke Stimme für den Wandel in Großbritannien und in der Welt.
Und wir sprechen jetzt über Mäuse, die mit Computern interagieren und darüber, was das vielleicht über uns Menschen erzählt, über unsere Interaktion und Abhängigkeit von Computern, Technologie, KI. 1970 gab es eine Ausstellung in New York, wo mongolische Wüstenspringmäuse eben tatsächlich mit computergesteuerten Greifarmen irgendwie interagiert haben. Das war ein Kunstprojekt damals, das eben damals schon eingefangen hat, wie sehr lebendige Wesen und Computer miteinander verschmelzen könnten. Im Schlechten, aber auch im Guten, weil die Avantgarde-Kunst der 60er, 70er, die war doch oft auch ziemlich technikaffin. Jetzt wurden diese Mäuse-Computermaschine von damals auf jeden Fall wieder nachgebaut und die ist gerade zu sehen als Installation im ZKM, im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Ein Buch ist auch erschienen zu dieser Maschine von damals und das hat alles der Künstler Lutz Dambeck gemacht, und mit dem bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Herr Dambeck.
Ja, guten Tag.
Vielleicht erzählen Sie uns erstmal, was das damals für eine Maschine war, dieses Sieg von 1970, wo Wüstenspringmäuse interagiert haben mit einem Computergreifarm. Haben die Essen bekommen von diesem Greifarm oder wie sah diese Interaktion aus?
Ja, ich muss einen Tick weiter ausholen, dass diese Maschine und der Nachbau der Maschine ist eigentlich ein Nebenergebnis eines Films, den ich 2000 begonnen habe. Der war 2003 fertig, der hieß Das Netz und da ging es um das Verhältnis von Kunst und Technologie vor dem Hintergrund einer digitalen Revolution, die damals begann, sich auszubreiten. Das ist also die Frühzeit des Internets. Aber übrig geblieben war Material zu einer Ausstellung, die im Jewish Museum 1970 in New York stattgefunden hatte. Die hieß Software Information Technology, It's New Meaning for Art. Und da war der Hauptanziehungspunkt eine Maschine mit dem Titel Sieg, in der mongolische Wüstenrennmäuse mit einem computergesteuerten Greifarm interagierten. Und das war, es erschien damals als die spielerisch-künstlerische Vorwegnahme eines Gesellschaftsmodells, dessen Konturen sich damals schon erahnen ließen. Hm. Und meine Frage war dann, ja, dachte ich, das ist doch eigentlich ziemlich toll. Warum habe ich da noch nichts damit gemacht? Mhm. Und dann habe ich 2006, glaube ich, gedacht, ich könnte doch diese Maschine nachbauen.
Und wieso hat sie genau das fasziniert? Also was genau war für sie so faszinierend an dieser Interaktion zwischen den Mäusen und den Computern? Was hat es erzählt, diese Maschine?
Ne, erzählt hat erstmal, die Maschinen bauen ist natürlich interessant. Das war Handarbeit, Handcraft. Und als die Mäuse aber ins Spiel kamen, änderte sich die Versuchsanordnung für mich emotional, weil auf einmal echte Natur eine Rolle spielte. Mhm. Und man fragte sich, ja, sagen wir, Moment mal, wie kommt man auf die Idee mit diesen Mäusen? Weil die Mäuse nahmen auf einmal ziemlich viel Raum ein. Ein Raum, den sie damals im Original nicht hatten, weil da sind die Mäuse jede Woche praktisch gestorben durch den Stress. Also wenn man sich vorstellt, wie funktioniert diese Maschine. Es gab also ein Feld, ein Würfelfeld, 1000 Würfel, mit kleinen Metallwürfel. Und darüber fuhr ein Greifarm auf einem Gestell, der von einem Computer gesteuert wurde. Und die Mäuse waren das Prinzip Chaos, Unordnung. Mhm. Und die haben diese Würfel verschoben. Und der Rechner hatte den Auftrag, durch den Greifarm die alte Ordnung wiederherzustellen und diese Entfernung der Würfel, also aus diesen Daten im Bewegungsprotokoll der Mäuse, sprich sogar vom Chaos, sozusagen herzustellen. Weil beim MIT war man damals fasziniert von dieser Marvin Minsky als Name genannt. Wie entsteht Kreativität? Wie kann man Kreativität nachbauen? Und der größere Hintergrund für die Geschichte war, wie kann man zum Beispiel, woher kommt die Denkfähigkeit des Menschen, also eine Fähigkeit, die der Computer nicht hat. Und die Computer sollten lernende Maschinen werden.
Das heißt, die Computer sollten nicht die Mäuse erziehen, dass diese Würfel dann immer da ordentlich wieder hingestellt werden, sondern... Nee.
Die Mäuse waren sozusagen Material, was dort jede Woche verbraucht wurde und natürlich irre wurde durch diesen Stress. Also vor dem Glaskasten standen Besucher. Das war ja wie Zirkus. Es war ja auch eine Show, ne? Also Kunst, sozusagen, es war eine Kunstshow.
Und die Computer sollten dann lernen. Die sollten von den Mäusen lernen.
Ja, der sollte schlauer, die sollten im Grunde genommen, die sollten Verhalten lernen. Die sollten sich sozusagen intelligent verhalten. Und das war also, sagen wir mal, der Vorteil. Vorentwurf für eine utopische Maschinenwelt, in der die Computer nicht nur mehr passiv als Verwaltungsmaschine, sondern intelligent und aktiv agierten. Mhm. Also es ging, philosophisch gesagt, es ging um die Technisierung des Wissens. Aber das Problem war damals schon und hat sich ja bis heute noch nicht geändert. Weder hat der Computer bisher eine eigene Intelligenz entwickelt, noch kann er die Intelligenz des Menschen nachahmen. Die Computerrechenmaschinen sind lediglich Meister der Syntax. Da sind sie natürlich den Menschen überlegen, aber es ist ein Wesen ohne Muttersprache. Mhm. So, und jetzt hat sich natürlich was verschoben, wenn man heute diese Maschine zeigt. Im Moment ist sie im ZKM in der Ausstellung Renaissance 3.0. Da hat das Publikum natürlich, die Sympathie liegt auf Seiten der Mäuse.
Ja.
1970 war die Sympathie auf Seiten des Computers, weil das war der Hit. Es war neu, das war vorher nur militärisch sozusagen zugreifbar. Jetzt wurde das erste Mal in der Öffentlichkeit im Rahmen einer modernen Kunstausstellung der Computer gezeigt. Und das war natürlich die Attraktion. Heute denken die Mäuse, oh Gott, ja, denken die Menschen, oh Gott, die Mäuse sind ja wir. Also wir sind ja eigentlich die, die sozusagen erzogen werden sollten, deren abweichendes Verhalten ja gemessen werden kann und so weiter. Also das sind ganz düstere Ideen, die der Betrachter haben könnte.
Sehr spannende Perspektivwechsel, auf jeden Fall.
So ist es.
Und wie gehen Sie mit den Mäusen um? Also bei Ihnen sterben nicht jede Woche Mäuse.
Naja, also jetzt kommt natürlich die Moderne in anderer Form ins Spiel. Also wir haben das zweimal gezeigt mit diesen Mäusen. Die hatte ich dann immer im Atelier. Das war toll. Wenn Sie dann in Urlaub fahren, heißt es immer, wer nimmt die Mäuse? Weil die müssen ja jeden Tag gefüttert werden und so weiter. Und das erste Mal, wo wir die Mäuse nicht einsetzen könnten, war im Kunstraum im Deutschen Bundestag. Da hieß es auf einmal, ja, hier kommen keine Tiere rein. Also sonst bringen alle ihren Papagei und ihren Hasen mit. Und jetzt im ZKM, also wissen Sie, diese Ausstellung, die besteht im Grunde genommen aus dem, was, aus Surrogaten. Also es sind Zellhaufen, es sind Abstraktionen. Und ich glaube sogar, die Kuratoren hatten ein bisschen Unbehagen für ein Stück echter Natur. Also für eine echte Maus, also sozusagen die unproduzierte, also nicht künstlich, etwas, was nicht künstlich produziert ist, scheint heutzutage eventuell bei bestimmten Generationen schon Unbehagen zu erzeugen. Mhm. Und das finde ich eben interessant, dieses Beharren, das ist sowas, als wenn Sie sagen, naja, das Auge und der Stift, das ist letztendlich die höchste Qualität, also etwas, was die höchste Qualität auf dem Papier erzeugen kann, also eine Handzeichnung. Diese Schärfe des Stifts und der Kohle auf dem Papier kann man digital schwer toppen, sagen wir mal so. Naja, also Sie merken, das Buch ist im Grunde genommen eine Mischung aus Versuchsprotokoll über Forschung, wenn Sie so will, im Praktischen wie im Theoretischen über einen langen Zeitraum, aber auch bloß ein Zwischenbericht, weil diese Entwicklung hat sich ja jetzt, sagen wir mal, perfektioniert.
Ja.
Also alles, was damals noch hätte man abwinken können, sagen, ja, das ist drollig und das ist halt so Frühform der Kybernetik, die Maschinen sind klotzig und klobig und können noch nicht so viel, aber inzwischen können die eben eine ganze Menge.
Ja, genau, und das ist natürlich, zeigt auf, was für eine Abhängigkeit wir stecken, was für Gefahren da drin stecken, und natürlich ist jetzt gerade ja ganz viel die Diskussion, also 1970 war es dieser große Computer, der fasziniert hat, heute ist es natürlich die KI, die so wahnsinnig fasziniert. Und da fragen sich viele kreative Menschen und Künstler, ne, wie sollen wir damit umgehen? Wollen wir das umarmen und dann kreativ und aktiv nutzen, damit wir es in der Hand haben? Oder sollen wir auf Distanz gehen und nur aufzeigen, wie gefährlich das ist? Wie sehen Sie das? Welche Rolle kann hier die Kunst spielen?
Tja, also im Grunde genommen leben wir in einem Irrenhaus, in dem Sprache zirkulär wird, in dem aus Wahrheit Wahrscheinlichkeit wurde und aus der Realität eine bloße Konstruktion. Aber damals, fragen wir mal 1970, diese Künstler, die in der Ausstellung waren, der Softwareausstellung, sind heute alles Ikonen der modernen Kunstwelt. Aber damals, mir erschien es nach den Recherchen und der Beschäftigung damit, die waren damals auch nur Kanonenfutter für technische und politische Ideen, die sie zwar im guten Glauben getestet haben und denen sie auch eine wunderbare ästhetische Aura verschafft haben, die sie aber anscheinend weder damals noch heute in ihren Dimensionen erfassen und begreifen konnten. Und diese ihre doch sehr gelobte Bereitschaft zur Modernität, die hatte auch eine gefährliche Schlagseite, nämlich die der Bereitschaft, bezogen auf die Ausstellung damals, zum Wegducken, zum Anpassen und zum unbedingt mitmachen Wollenden. Also so alles das, was wir aus den dunkelsten Kapiteln nicht nur der deutschen Geschichte schon allzu gut kennen. Mhm. Und ja, sie haben es ja gefragt, also wie soll sich der Künstler verhalten? Naja, da ist die Frage, was will man schneller machen und was macht man langsamer? Langsamer in diesem, im Sinne von, tja, wir müssen darüber diskutieren. Allerdings läuft die technische Entwicklung, sie müssen ja, sie machen ja bloß ihr Radio anzuschalten, wenn es darum geht, also es muss alles digitalisiert werden, bis in die Schulen, das kleinste Kind muss noch so eine elektronische Tafel vor die Nase kriegen. Da helfen auch keine Erhebungen über Leseschwäche und was auch immer. Wo werden wir da landen? Also ich meine, man muss die gute Laune behalten bei der ganzen Geschichte und ich glaube, dafür sind Künstler sozusagen gut geeignet.
Ja, das ist toll, dass Sie das so sagen, aber wenn ich jetzt nochmal den historischen Blick von Ihnen nehme auf 1970, also die gute Laune alleine hat da nicht gereicht. Eigentlich, jetzt so rückblickend, müsste man ja, oder würden Sie sagen, also diese reine Affirmation, das hat da nicht gereicht. Eigentlich hätten die 1970 vielleicht schon kritischer mit umgehen können sollen und so sollte das heute auch sein.
Ja, natürlich, aber ich meine, das wissen Sie, ich habe ja im Zuge für den Film Das Netz einen langen Briefwechsel geführt mit Ted Kaczynski, dem sogenannten Unabomber.
Ja.
Das ist so ein Counterpart im Film gewesen, Technologiekritiker, also so wie, wie Heidegger im Buch, wo man sagt, der kann damit nichts anfangen, gucken wir uns nochmal an, wie er das begründet.
Ein sehr radikaler Technologiekritiker, der dann Sprengsätze verschickt hat und so Menschen getötet hat, weil er den technischen Fortschritt aufhalten wollte.
So ist es. Und er hat gedacht, wenn er im Wald in einer Hütte lebt, ist er sozusagen außerhalb der Gesellschaft. Aber das stimmt eben nicht. Und ich habe ihn einfach gefragt, wie jemand mit einem IQ von 180, wie der sich denn verhalten soll. Weil ist der nicht dazu verdammt, immer wieder etwas zu erfinden? Also immer wieder Prozesse zu optimieren? Ja. Erfindung zu machen etc. Und ja, da ist man auf einem Feld, wo man dem, ich kann es nicht anders sagen, dem Einzelnen die Entscheidung zuschiebt, sich auch gegen Druck zu verhalten. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also, was ich meinte mit Wegducken, Anpassen, der unbedingte Wille mitzumachen, da hat sich nichts geändert.
Ja. Und Sie halten uns natürlich den Spiegel vor auf eine spannende Weise in Ihrem Nachbau dieser Sieg-Maschine.
Und vor allen Dingen, das ist ja, glaube ich, der aktuelle Grund, dieses Buch. In dem Buch ist sozusagen auch am Ende noch ein Anhang und da sieht man also Farbfotos von der klassischen Maschine, also in der Ausstellung 1970 und vom Nachbau. Aber das Buch, das endet mit einem Zitat von Novalis, Heinrich von Ofterdingen. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, dann fliegt von einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Vielleicht geht es um dieses geheime Wort.
Lutz Dambeck hat dieses Buch geschrieben, Sieg, das ist bei Spectre Books erschienen, kostet 28 Euro und hat eben diese Sieg-Maschine von 1970 nachgebaut und die ist jetzt gerade zu sehen im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe bis Februar 2024. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Dambeck.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Whisky Express. Erster Waggon.
Zweite Klasse.
Zweiter Waggon.
Erste Klasse.
Dritter Waggon.
Speisewagen.
Vierter Waggon.
Schlafwagen.
Fünfter und letzter Waggon. Post.
Und Gepäckwagen.
Oh, hey, wer ist das denn?
Quietscht gar nicht.
Jungsbund, hier ist kein Platz mehr.
Ey, hau ab.
Was? Wohin denn? Hauen Sie doch ab. Außerdem bin ich nicht mehr so gut auf dem Bein.
Aha, kaputter Stahltisch?
Wie bitte?
Stativ, Elektrogrill?
Ach, sowas habe ich nicht dabei, falls Sie das meinen.
Apropos dabei haben, so machst du vielleicht eine Zange. Ich bin eigentlich noch ganz in Ordnung. Mein Deckel ist nur etwas verbogen.
Jedenfalls, mein Name ist Klaus. Mit wem habe ich hier die Ehre?
Zwei Turnklingen mit Ballerina-Motiv.
Eine Dose Kunstharz in Maiellack, echtes Eisen.
Und leer.
Ja, du kriegst gleich von mir auf den Deckel, du...
Oh, man hat mich doch tatsächlich zum alten Eisen geworfen, diese Mistkerle.
Kommande Kobayashi stürzt durchs All. Unendlich wie das All ist auch sein Raumschiff La Fenice. Auf ausgedehnten Wanderungen durchs Raumschiff trifft Kobayashi interessante Wesen und bisher unbekannte Lebensformen, von denen manche nur in Kobayashis Raumschiff existieren, von denen manche, nachdem er zurückkehrt, nur in Kobayashis Kopf existieren, da niemand außer Kobayashi solche Wanderungen unternimmt.